Was hat die Gamescom 2024 alles geboten? Wie viele Kinnhaken konnte Geraldine noch sammeln? Und waren die wahren Messe-Highlights vielleicht doch the friends we made along the way? Das finden wir heute raus in unserem großen Messerückblick, in dem wir nochmal über unser Erlebnis vor Ort, aber vor allem auch die besten Spiele sprechen. Ich begrüße in dieser wundervollen Abschlussrunde zunächst mal den Mann, der unsere Gamescom dieses Jahr zum großen Teil federführend organisiert hat. Also Lob und Beschwerden gleichermaßen in diese Richtung. Herzlich willkommen, Micha. Schön, dass du da bist.
Hallo, gern geschehen und Entschuldigung.
Richtig. Nein, wirklich. Ich hatte das Gefühl, ich muss dich zuerst anmoderieren, weil du, wie gesagt, federführender Organisator, ja, so sagt man, unseres Messeauftritts warst.
Ja, einer muss es machen, das stimmt.
Das ist richtig, mindestens einer.
Mindestens einer, ja, das ist richtig.
Und alles hat seine Kehrseite, weil dadurch hast du von der Messe vor Ort, außerhalb dieses Standes, wenig mitbekommen, glaube ich. Mir ging es auch so.
Ich kenne den Weg vom Eingang der Messe zu diesem Stand und alles auf diesem Weg, aber ja, mehr davon habe ich nicht direkt gesehen.
Ja, du bist halt 24/7 hier beschäftigt und mir ging es vergleichbar, aus anderen Gründen, aber auch ich bin über Halle 10.2 über uns nicht hinausgekommen. Ja. Aber das war ein aufregender Ausflug. Naja, gut. Umso wichtiger ist es, dass wir uns deswegen noch mehr Leute dazu geholt haben, die nicht nur vielleicht ein bisschen mehr gesehen haben von der Messe vor Ort als wir beide, sondern auch noch wirklich wesentlich frischer sind, weil sie erst zum Wochenende extra eingewechselt wurden, um für gute Laune zu sorgen. Es sind nämlich unsere beiden absoluten Sonnenscheine. Ich habe sie schon ein paar Mal so angekündigt. Erstmal herzlich willkommen an unseren, ich habe dich so benannt, offiziellen Hype-Master Jonas. Schön, dass du da bist.
Hallo.
Und du bist wieder voller Hype. Es ist der Wahnsinn.
Ja.
Und auch herzlich willkommen an den offiziellen Schnurrbart-Verantwortlichen von Webedia und ein Neuling auf der Gamescom. Schön, dass du da bist, Paul.
Moin, hi. Schnurrbart-Verantwortlicher. Finde ich gut. Ich habe schon festgestellt, wir haben ja einen neuen Kollegen, den Felix. Also unterhalb der Nase haben wir die gleiche Frisur.
Ja, dann müsst ihr jetzt natürlich darüber reden, wer ist der neue Schnurrbart-Verantwortliche. Aber ich meine, eigentlich habe ich es hier festgelegt. Du bist es.
Okay, gut.
Also da muss Felix halt auch irgendwie was anderes suchen an der Stelle.
Ich glaube, der hat genug Sachen zu tun.
Ja. Mal ganz kurz, bevor wir auf die Spiele und das Erlebnis hier vor Ort eingehen. Ich habe es erwähnt, Paul, du bist zum allerersten Mal hier.
Yes.
Sowohl privat als auch beruflich.
Korrekt.
Und mein Gott, was ist dein Gefühl?
Also ja. Nee, ich hab richtig Spaß. Ich war vorher sehr nervös, aber so positiv aufgeregt, war richtig himmelig. Auf der Zugfahrt hierher wollte ich eigentlich ein bisschen pennen, so, und dann habe ich gemerkt, ja, okay, hast jetzt ein bisschen gedöst, war ja früh losgefahren und so. Und dann waren noch 3 Stunden Fahrt und ich war so, ja, und du kannst jetzt ja nicht irgendwas anderes anfangen. Das lohnt sich ja quasi. Du bist ja gleich da in 3 Stunden. Dann saß die ganze Zeit im Zug. Ich war auf die Gamescom. Und ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Ich finde es sehr, sehr cool. Ich konnte ein bisschen was sehen. Oder wir beiden konnten zusammen so ein bisschen so einen Rundumblick verschaffen. Das war sehr schön. Arbeiten hier macht total Spaß. Ja.
Ja. Mega. Wir sind quasi an unterschiedlichen Enden des Gamescom-Spektrums jetzt.
Ja.
Weil du, für dich ist es die erste und ich habe alle Gamescoms mitgemacht, bis auf eine. Eine fehlt mir in meinem Sammelalbum, nämlich 2022. Alle anderen von Anfang an war ich dabei.
Stark. Wirklich? Ich wäre jetzt zu dir rüber gewechselt, um auch vielleicht so ein bisschen das Stimmungsbild einfach, es hätte ich jetzt sehr schön gefunden, wenn Paul gerade so mega gut gelaunt und mein Gott, ist das ein toller Job und ich habe mich so gefreut auf die Gamescom und dann so Schnitt zu Micha, der da so sitzt und sagt so...
Bin ich wach?
Ich würde dann jetzt auch gern heim.
Nee, so geht's mir ja gar nicht.
Ja.
Ich finde, es ist immer noch toll, hier zu sein. Und es ist immer noch ein tolles Highlight. Und ja, es war viel Arbeit, es war viel Stress. Nicht mal nur für mich oder nicht mal so sehr für mich, wie zum Teil auch für die Production, die ja am Ende dafür verantwortlich ist, dass man uns hier überhaupt sieht und hört und alles da hier in geregelten Bahnen läuft. Aber ich fand die Gamescom an sich dieses Jahr als Messe und von den Themen her so spannend wie seit Jahren nicht mehr.
Mhm.
Deswegen, also tolle Messe.
Ja, ich glaube, wir sitzen auch komplett korrekt, weil ich glaube, Jonas, wir sind wirklich auch in der Mitte dieses Spektrums. Wir waren mehrfach auf der Gamescom, beruflich wie privat in meinem Fall, bei dir auch?
Ich reihe mich schon fast ein bisschen bei Micha ein.
Wir tauschen schnell.
Ich war auch bei der allerersten Gamescom dabei. Ich glaube, ich war jetzt die letzten 5 Jahre nicht, aber da gab es ja auch eine kleine Pause zwischendurch. Mhm. Und die ersten 2 oder 3 Gamescom war ich noch privat da. Mhm. Und dann ging es beruflich los. Ja, und seitdem hat sich einiges getan.
Hast du mir nicht erzählt, dass du irgendwie, als du jung warst, bei uns am Stand warst,
ja,
und mit mir geredet hast?
Mit dir und mit Fabian Siegesmund.
Da guck.
Tja.
Und jetzt sitzt du hier und wo ist Fabian Siegesmund?
So, wo ist Fabian?
Zu Hause, ja, und legt die Beine wahrscheinlich. Ja.
Also der war vorhin noch da. Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich habe ihn nur mit dir reden sehen. Seitdem wird er vermisst.
Ja, wir haben ihm gesagt, Jonas ist jetzt da.
Ja.
Dann musst du leider gehen.
Ja. Naja, gut. Ich war hauptsächlich tatsächlich, die meisten Male war ich privat hier. Ich war so um die 5 Mal vielleicht privat hier. Und dann, ich glaube, jetzt das 2. Mal mit GameStar, wenn mich nicht alles täuscht oder so. Naja, gut. Wie dem auch sei. Dafür sind wir ja überhaupt nicht hier. Das interessiert ja niemanden. Also ist es ja jetzt wirklich, das hat ja niemand gefragt an der Stelle, außer ich.
Ja.
Wir sind hier, um über die Messe zu sprechen, über die Spiele, die wir gesehen haben. Und ich würde gerne mal chronologisch anfangen bei der ONL. Weil, ich sag mal, die klassischen Jeff Keighley-Veranstaltungen, so rund um Summer Game Fest, Gamescom, Game Awards und so weiter, schwankende Qualität hatten in den letzten Jahren und teilweise so ein bisschen lasch geworden sind, dadurch, dass die großen Publisher oft ihr eigenes Ding gemacht haben,
ja,
und dann die Hauptveranstaltung einfach nicht mehr so groß war. Die ONL wiederum war jetzt wieder ganz schön eigentlich und hatte zumindest ein echtes Highlight dabei, nämlich Mafia.
Ja, also ich würde auch sagen, es war eine okaye ONL. Es war jetzt nicht das Feuerwerk, das jeder einzelne Trailer irgendwie gezündet hätte. Aber so 6 von 10, 7 von 10 können wir ihr schon geben. Und ich hätte auch gesagt, also Borderlands, das neue Mafia, was sie angekündigt haben. Und unendlich viel Gameplay von Dune Awakening.
Ja.
Also da haben sie quasi komplett Dune Awakening gezeigt. Und die ganze Call of Duty-Kampagne von Black Ops 6. Also überraschend gut. Und ja, Mafia. Ich glaube, Jonas juckt's schon.
Komm,
darüber
erzähl uns
zu sprechen,
von Mafia.
Weil, ja.
Dann fangen wir denn, wie steigen wir da ein? An welchem Ende sollen wir da anfangen? Ich fand es, ehrlich gesagt, vor allem unglaublich überraschend. Weil ich glaube, so im Hintergrund hat man ja schon immer gemerkt, dass noch was kommen sollte. Es war mehr oder weniger klar, dass das Interesse an der Marke noch da ist. Aber was dann kam und wie es dann angekündigt würde, ich habe zum Beispiel auch auf der ONL jetzt nicht mit großen Ankündigungen mehr gerechnet. Dass überhaupt welche kamen, fand ich schon positiv und hat die ansonsten für mich eher so okaye Präsentation dann doch nochmal nach oben gehievt. Und wir wissen nichts, wir wissen gar nichts über Mafia, außer dass es eben ein Prequel wird. Es gab ja nur diesen ganz, ganz kurzen Clip. Und was soll ich sagen? Ich hoffe, wir können Zitronen verkaufen. Das ist so das Wichtigste. Aber es geht zurück jetzt, was heißt zurück? Es geht erstmals in dieser Serie jetzt richtig nach Sizilien. Nicht nur wie bei Mafia 2 ganz kurz am Anfang, sondern es wird komplett dort spielen. Heißt auch, man kann im Grunde genommen so eine komplette Insel-Open-World machen. Also man kann eigentlich nur spekulieren zum jetzigen Zeitpunkt. Aber ja, solange das Ding eine wirklich weiterhin gute Story hat und man vielleicht auch so ein bisschen aufbaut und hinbaut zu denen. Ich könnte mir zum Beispiel gut vorstellen, dass man den jungen Don aus Mafia 1 kennenlernt, der dann rauswandert und da seine Familie aufbaut. Mhm. Also ich stelle mir
spielt.
Das schon... Ja.
Spielt.
Oder das noch besser. Also das hat schon Potenzial, aber alleine durch den Ort, glaube ich, wird sich auch deutlich nochmal anders anfühlen.
Ja, und die Autos sind langsamer.
Ja.
Weil es gibt Autos, wir schon spekuliert haben, gibt es überhaupt in Sizilien Anfang des 20. Jahrhunderts schon Autos? Und man sieht eins auf dem Screenshot. Also mindestens eines gibt es.
Das gehört uns.
Ja.
Also Mafia ohne Autos wäre ja auch ein bisschen Quatsch.
Besser mit der Pferdekutsche oder so.
Ja.
So oder reitest wie Red Dead.
Ja. Oder man wird so
aber reiten müsste man können.
Getragen,
weil kann nicht jeder ein Auto haben in der Welt.
Ja.
Also Anfang des... Also ich meine, je nachdem wann es spielt, ne, Anfang des 20. Jahrhunderts ist eine weite... Also ne, kann ja irgendwie ganz am Anfang vom Ersten Weltkrieg noch sein oder dann bis in die 1930er. Ja. Also,
wie gesagt,
aber je nachdem,
Senftenträger.
Eine Pferdekutsche.
Ich sag's nochmal, Senftenträger. Ich habe das Gefühl, du magst den Vorschlag nicht. Senftenträger.
Oder irgendwie reiten auf dem Pferd.
Senftenträger. Ich sag's nochmal in die Richtung.
Sagst du, dass mein Vorfahr aus Italien war tatsächlich Senftenträger? Das hat mal so eine Ahnenforscherin rausgefunden.
Natürlich.
Na klar.
Klar.
Ja. Ach so, das war die Geschichte.
Der ist dann hierher ausgewandert und dann kam ich.
Oh mein Gott, wir sind auch. Merkt man eigentlich, dass wir durch sind? Ich weiß es gar nicht.
Nee, kaum.
Oder?
Ich freue mich auf Mafia.
Ich auch. Ich bin wirklich sehr happy. Weil das Lustige ist, wir haben eigentlich schon mal mit Mafia gerechnet. Ich meine, das war zum Summer Game Fest. Ja. Da haben wir schon mal mit Mafia gerechnet, weil wir wussten, es wird eine große 2K-Ankündigung geben. Und wir haben mit Mafia gerechnet eine ganze Zeit lang. Und dann haben wir festgestellt, Moment mal, ich denke, es ist eher Civ. Und dann war es Civ und dann haben wir komplett vergessen, dass wir mal mit Mafia gerechnet haben. Und da war die Überraschung umso schöner.
Ja, niemand jetzt rechnet mit Borderlands. Niemand denkt an Borderlands. Hey, neues Borderlands, naja, okay.
Ja, da war ich ein bisschen überrascht. Ich weiß nicht, ob das nur der Ton bei mir war, aber dass da überhaupt gar keine Emotion im Publikum zu hören war.
Naja, ich fand am bemerkenswertesten, dass jetzt das neue Borderlands wieder angekündigt wird von 2K, nachdem ja Gearbox lange Zeit Teil von Embracer war, weil Embracer nie gesagt hat, hey, wir machen ein neues Borderlands. Was mich überrascht hat, weil eigentlich hätten sie das doch auch nutzen können, um irgendwie den Gearbox-Verkaufspreis wieder hochzutreiben oder so. Und jetzt wird es plötzlich dann angekündigt, dann wieder entdeckt. Also, das fand ich überraschend dann doch.
Ja, vielleicht haben die Leute im Publikum auch so krass darüber nachgedacht, dass sie ganz vergessen haben zu applaudieren.
Man hat aber auf der ganzen UNL nicht so wirklich Reaktionen gehört. Also, vielleicht haben sie das auch einfach nicht so gut mikrofoniert, was ein bisschen schade ist, weil man guckt ja auch für die Atmosphäre.
Ja.
Ja, das stimmt, danke. Jetzt wird hier geklatscht. Das ist ganz wichtig. Bei uns wird immer geklatscht. Das stimmt, aber man hat sie manchmal jubeln gehört.
Ab und an, da müssen sie aber schon sehr laut gewesen sein.
Ja, doch, bei Civilization, da sind sie abgegangen. Und die Leute haben den wirklich extrem sympathischen Mann geliebt, der die Amazon-Serie vorgestellt hat von den Love, Death and Robots-Machern.
Tim Miller, oder?
Ja, extrem
genau.
Sympathischer Mann.
Das war auch tatsächlich mein liebster Moment, weil er halt richtig authentisch war.
Ja,
und er war so, wie er war halt. Und das fand ich sehr, sehr charmant tatsächlich.
Das hat mich so ein bisschen erinnert an die Ankündigung damals mit von Ubisoft mit dem Rabbids Mario-Spiel. Die waren ähnlich gleich ergriffen.
Ja, und das war tatsächlich, das war ein cooles Spiel. Das habe ich zum Beispiel damals privat auf der Gamescom gespielt. Das weiß ich noch. Und habe mich darüber aufgeregt, dass die Buttonbelegung auf der Switch komplett anders ist. Aber naja, gut.
War ein Skandal.
Das war ein großer Skandal. Da habe ich tatsächlich eine große Rebellion angezettelt damals auf der Gamescom. Ihr werdet davon gehört haben. Wahrscheinlich habt ihr damals darüber berichtet noch, aber das war ich. Ja, ansonsten war die UNL, ja, mein Gott, war halt die UNL. Aber
ja.
Oder hast du noch was, ja.
Ja, aber es wird halt auch noch ein neues Dying Light angekündigt. Und das war auch eines dieser Ankündigungen, wo ich echt überrascht war, weil ist keine kleine Marke mehr, auch mittlerweile in Deutschland offiziell zugänglich für uns. Und dass da nochmal ein neues Spiel kommt und jetzt nach dem zweiten Teil, der ja wenig von dem eingehalten hat, was er ursprünglich vorgehabt hat, finde ich sehr spannend, weil, Micha...
Weil es kleiner wird.
So.
Weil es kleiner wird. Dying Light 2 war ein Spiel, das mit jeder Stunde mehr Coolness verloren hat, weil du immer dachtest, okay, jetzt kann es mal aufhören. Jetzt kann es wirklich mal aufhören. Und es wird immer kaputter und es wird immer schlimmer. Und jetzt machen sie halt ein kompakteres Spiel, ein kompakteres Standalone-Spiel auch mit 18 Stunden, sagen sie, oder über 18 Stunden, was auch immer das dann heißen mag, die man da drin verbringen kann. Schon auch wieder mit einer kleinen Open World, aber halt nicht so ausufernd, wie es Dying Light 2 war. Plus, es ist wieder der Held aus dem ersten Teil. Es ist wieder Parkour mit drin, es sind wieder Nahkämpfe mit drin, also das, was man von Dying Light erwartet. Und warum nicht? Also da dachte ich mir, okay, es sollte ursprünglich ein DLC werden. Und dann haben sie gesagt, nee, das wird zu groß. Und sie bauen es jetzt aus zu einem richtigen eigenständigen Spiel. Aber ich glaube, das ist jetzt dann hoffentlich, wenn man spielt, eher das Ding, von dem man sagt, das ist doch Techland. Das wird ein poliertes, kompaktes, cool gemachtes, Dying Light ähnliches Spiel.
Ey, und solange sie wieder dynamische Schatten von der Taschenlampe haben, sind nicht nur wir glücklich, sondern auch Fritz.
Ja, Mündungsfeuerschatten braucht es. Mündungsfeuerschatten.
Ja, aber dynamische Schatten, da haben wir uns tatsächlich schon des Öfteren drüber ausgetauscht. Bei einem Zombie-Spiel, wo es dunkel wird und wichtig ist, wenn es dunkel ist, dass die Zombies sich verändert, da macht das wirklich einen Atmosphäreunterschied aus. Ja. Selbst für diejenigen, die sich wahrscheinlich dafür nicht so interessieren. Ich glaube, wir würden uns alle freuen.
Ja.
Ja, auch, ja, ich habe auch wirklich ganz große Angst gehabt, dass es keine
Taschenlampenschatten
hat. Da habe ich schlaflose Nächte.
Du hast eine Kerze angezündet am Taschenlampenschattenaltar.
Da habe ich
hier im Kölner Dom.
Ja, deswegen habe ich die ganze Woche nicht geschlafen. Das erklärt alles. Ja, das war meine unterschwellige Sorge. wir arbeiten uns, glaube ich, einfach mal hoch. Das finde ich gerade einen schönen roten Faden. Von positiven Überraschungen zu unseren ganz klaren Highlights. Hattest du denn, Paul, noch eine positive Überraschung? Irgendwas, womit du nicht gerechnet hast? Sei es als Ankündigung oder irgendwas, was du hier gesehen hast?
Also bei der ONL war mein Highlight, ja, in dem Sinne tatsächlich diese Serie, die bei Amazon dann kommen soll. Weil ich habe da so dran gedacht, das wird ja seit Jahren, wird immer gesagt, wenn ein neuer WoW-Trailer kommt oder die irgendein schicker Render-Trailer, sagen immer alle, boah, ein Film, der so aussieht. Mhm. Jetzt kriegen wir eine Serie, die so aussieht. Und ich finde damit, die aber mehr Sachen abdeckt, bin sehr froh, dass Sifu mit dabei ist, weil Sifu eins meiner liebsten Spiele aus 2023, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, als mein liebstes Spiel aus 2023 war. Und ja, kann sehr, sehr cool sein. Space Marines habe ich auch gesehen, ist auch sehr schön. Er hat mich direkt, muss ich natürlich mit Astartes messen, diesem Fanfilm, der da existiert.
Oh ja.
Ja, also das war meine größte Überraschung so an sich. Und sonst hier auf der Messe waren die Sachen, die ich spielen konnte. Ich habe gehofft, dass sie gut sind und sie sind gut geworden. Also von daher... Soll ich noch was erzählen? Oder?
Wir können
dafür sind wir nicht hier. Hier wird nichts
ändern. Nein. Wir können
jetzt übernimmt kurz dieser Teil der Couch.
Wir haben zwei Sachen gespielt.
Die haben aber auch beide gespielt. Wir sind zusammen. Wir hatten ja, weil es meine erste Gamescom ist und die von Jonas seit langem mal wieder eine, haben wir jetzt noch nicht so viele Programmpunkte gehabt und hatten morgens dann kurz ein bisschen Zeit, bevor der Riesenandrang da ist, jeweils über die Messe zu rennen und haben heute und gestern Morgen jeweils ein Spiel gespielt. Gestern haben wir zusammen Monster Hunter gespielt, Monster Hunter Wilds, und heute Crimson Desert. Und ich freue mich auf beides. Also Monster Hunter Wilds wird, so wie ich das einschätze, so wie World 2. Also ziemlich genau das Gleiche, was sie mit Monster Hunter World schon hatten vor ein paar Jahren. Mhm. Die Menüs sehen ähnlich aus, ein bisschen neu sortiert. Es ist ungefähr der gleiche Look, es gibt die gleichen Waffen, nur eben neue Biome, neue Monster. Und ganz ehrlich, mehr möchte ich als Monster Hunter-Fan auch unbedingt gar nicht. Das ist ja, warum ich die Reihe so liebe. Immer neue Monster, neue Herausforderungen damit. Sie haben so ein bisschen, fehlt ihnen das große Verkaufsargument so. So, warum sollte ich mir Wilds kaufen, wenn ich zum Beispiel World noch nicht gespielt habe, das mittlerweile wesentlich günstiger geht wahrscheinlich. Es gibt halt dieses eine Standalone-Feature nicht so ganz. Ja. Die meisten Monster Hunter hatten das.
Interface. Weil ich habe versucht, Monster Hunter World zu spielen.
Ja.
Und ich fand das super schwer bedienbar.
Okay.
Ist es besser geworden?
Ich habe nur kurz, wir haben eine Quest gespielt. Das läuft so, du bist in dieser Open World. Und wenn du lange genug ein Monster angreifst, das da rumrennt, dann aktiviert sich die Quest dafür. Wir haben jetzt leider keinen Hub oder so gesehen. Ich habe einmal versucht, ich gehe mal schnell ins Menü, um mir das wenigstens einmal anzuschauen. Das Quick-Menü hat sich nicht großartig verändert. Dass so, wenn es ins Inventar geht und Item-Management, war eben dadurch limitiert, dass es halt jede Waffe einmal gab. Mhm. Rüstung, muss ich zugeben, habe ich mir gar nicht angeschaut, weil ich ja auch weiterspielen wollte. Wir hatten eine begrenzte Zeit. Sowas wie die Crafting-Menüs, da kommt es natürlich nochmal drauf an. Wenn man dann frisch von der Jagd kommt und zum Schmied. Und in World war es halt wirklich so, dass man sich erstmal durch fünf Menüs und jetzt... Ja, eine Waffe. Ja, diese Waffe. Und dann möchte ich diesen Talent bauen. Und ich möchte diese Waffe upgraden zu dem und dem. Und nee, mir fehlt noch ein Horn. Ja, okay, dann geht's wieder los. So, und das konnte ich jetzt noch nicht sehen. Aber das, so wie ich das gesehen habe, sind sie halt dabei, was sie haben, zu polishen. Und das wird sich vermutlich auch auf die UI, aufs Interface auswirken.
Ah, sehr gut. Ich bin beruhigt.
Das, was Paul sagt...
Pass auf, ich komm direkt jetzt zu dir. Du kannst dich hier nicht entspannen mit das, was Paul sagt. Jetzt musst du nämlich was sagen. Ich brauche jetzt deine Expertise. Weil meine positive Überraschung von der Messe war unter anderem Avowed, nämlich zu hören, dass das doch gar nicht furchtbar wird. Ja. So sagt man in Journalistensprech. Weil es gab ja nun vorher, wurden wirklich echt super ungünstige Trailer immer wieder gezeigt. Und ich will ja nun wirklich nicht, dass jemand seinen Job verliert, aber vielleicht kann die Person, die diese Trailer gemacht hat, ja auch in eine andere Abteilung versetzt werden oder so. Vielleicht hat sie einfach andere Stärken. Das ist ja auch in Ordnung. Und ich finde es wirklich super schade, dass diese Trailer genau das Falsche gezeigt haben, was niemanden interessiert hat. Und das sah dann auch nicht mal gut aus, nämlich die Kämpfe. Und eigentlich hatten die Leute ja Lust auf Story und Rollenspiel und Co. Und du hast mit Fabiano drüber gesprochen, dass es nämlich jetzt doch, was hier spielbar war, richtig, richtig gut aussieht. Erzähl davon.
Also, es ging mir exakt genau wie dir. Ich fand das so faszinierend zu sehen, dass jemand wie Obsidian, die so lange dabei sind, es auf Teufel komm raus nicht schafft, ihre eigenen Stärken zu präsentieren. Ja. Also selbst die Quest, die sie gezeigt haben, war unglaublich langweilig. Man geht in ein Lager, spricht mit denen, aber die Entscheidung, die man trifft, davon sieht man nicht mal die Konsequenzen. Das war so merkwürdig. Und dann haben sie ein Kampfsystem gezeigt, das sehr rough aussah, wo sie im Nachhinein gesagt haben, ja, das ist intern schon seit 1-2 Monaten besser, wo du dich dann fragst, so, ja, dann zeig doch das Bessere, das wär super, weil das ist der Punkt, den wir von euch noch nicht so kennen. Und alles daran war wirklich merkwürdig und ich war so erleichtert zu hören von Fabiano, der jetzt einen kompletten Dungeon schon spielen konnte, dass halt alle Befürchtungen, zumindest in dem Umfang, in dem man es spielen konnte, eigentlich widerlegt wurden. Also das Kampfsystem ist wirklich diese Mischung aus sowas wie Warhammer Vermintide, also sehr... Kampfsystem aus Ego-Perspektive ist schwer, weil das Feedback muss stimmen, es kann sehr viel schief gehen und es muss auch übersichtlich bleiben, das ist wirklich nicht so einfach. Und das scheint zu funktionieren, auch das mit den verschiedenen Waffentypen, dass man halt switchen kann. Will man Magier spielen auf mittlere Distanzen, will man mit der Axt in Nahkampf gehen, man kann auch Pistolen nehmen, das funktioniert wirklich fantastisch laut Fabiano. Ich finde es ein bisschen gemein, ich hätte es gern selber gespielt, weil es hört sich so phänomenal gut an, weil man eben auch so frei darin ist. Also man kann sich alles aussuchen. Es gibt Questentscheidungen, die auch wirklich wunderschön absurd sind. Er hat erzählt von einer Entscheidung, dass einer einen gefragt hat, hey, möchtest du mir nicht deine Seele schenken? Und man kann diese Quest weitergehen und sagen, ja, ich gebe dir meine Seele. Und das muss man immer weitermachen, immer weitermachen. Und dein Kollege sagt dann irgendwann auch so, du weißt schon, dass du gleich stirbst. Ne? Und du kannst immer sagen, ja, ist okay, ich mach das, mach's schon. Und dann stirbt man halt.
Oh, schade. Ich hatte gehofft, es wird wie diese Simpsons-Folge, in der Bart seine Seele verkauft, was eine der besten Simpsons-Folgen der Welt ist.
Man ist da tot.
Dann war's. Gut. Ist auch okay.
Und das sind so viele Kleinigkeiten, aber wie man dann mit dem umgeht, ist unterschiedlich. Fabiano hat jetzt leider noch nichts von der Welt draußen gesehen. Das wird nochmal spannend, weil es auch so eine Art Parcours-System gibt und sehr vertikale Level. Also es gibt Hub-Welten und keine komplette Open-World. Es ist halt wirklich so... Aus den Erzählungen, die ich höre und aus dem, was Fabiano gespielt hat, hört es sich an, wie so Dark Messiah of Might and Magic trifft Outer Worlds. Wilds ist das andere, ne?
Ja. Wilds ist in der Zeitschlag.
Genau.
Ja.
Ja. Also, ich habe da so Bock drauf bekommen. Vor allem, weil es halt auch noch in der Welt von Pillars of Eternity spielt.
Ja, die super ist.
Die wirklich fantastisch ist. Und es augenscheinlich auch sowohl das eher klassische Fantasy-Setting aus dem ersten Teil, aber auch so ein bisschen dieses Abgespaced aus dem zweiten mit ein bisschen reinnimmt. Ich war sehr glücklich und ich kann es tatsächlich kaum erwarten, das mal selber zu spielen.
Und vielleicht ist es ja auch ein bisschen einfach umgekehrtes Marketing, was da mal versucht wird. In einer Zeit, in der Hype so viele Spiele-Releases ruiniert hat, haben sie sich gedacht, wir machen den Anti-Hype. So, wir zeigen was, wo die Leute nicht das Gefühl haben, es ist eine komplette Katastrophe, aber auch nichts, was sie spielen wollen. So, wir zeigen irgendwie was, wo die Leute das Gefühl haben, und dann bringen wir es raus und dann ist es richtig gut und damit rechnet keiner.
Das hat Concord versucht. Wir hatten es heute Vormittag in den News. Die Reviews sind eigentlich relativ positiv. Es spielt nur keiner. Also, auf Steam, die Spielerspitze war bei nicht mal 700 Leuten. Und das ist halt für ein Multiplayer-Spiel der Tod.
Ja.
Und das ist gerade rausgekommen.
Ja. Aber weißt du, was auch eine richtig gute Idee ist? Gutes Marketing und ein gutes Spiel.
Oh, pass. Also, entschuldige bitte. Also, da haben wir bestimmt auch ein paar Beispiele parat. Nämlich zum Beispiel, mein Beispiel passt gerade gar nicht, weil ich will eigentlich noch zu Überraschungen kommen. Ich moderiere halt
Überraschung.
Ey, das war natürlich komplett so gedacht. Das war eine komplett absichtliche Moderation und hat nichts damit zu tun, dass ich einfach nicht mehr kann.
Ja, lass mich dir helfen.
Nee.
Bitte. Crimson Desert, Jonas.
Das wollte ich doch sagen. Ich hätte jetzt Crimson Desert gesagt.
Ja, ich war.
Ja, Crimson Desert. Danke, Micha. Ich gebe ab.
Crimson Desert hat mich richtig umgehauen. Den ersten Trailer, den gab es schon vor einer ganzen Weile. Und der sah schon, ich glaube, das ist der hier, der sah schon richtig abgefahren aus. Ich habe das damals beschrieben als Witcher trifft Zelda trifft Just Cause. Und von dem, was, okay. So, und von dem, was wir gezockt haben, passt das. Also wir haben eine Stunde zocken können, wir beide. Und das war ein Tutorial gegen mehrere kleinere Gegner und dann 4 Bosskämpfe. Leider keine Quests oder so gesehen. Minimale Interaktion mit NPCs. Wirklich nur, wer seid ihr? Geht weg oder ich hau euch aufs Maul. Oder wer bist du? Oh, du brauchst Hilfe. So, also das war das wirklich bare minimum. Aber auch das war schön präsentiert. Synchron, also das Voice-Acting war sehr schön gemacht. Die Cutscenes, die es gibt, sind sehr cineastisch. Also das ist richtig schön. Was ich sehr schön finde, ist, dass es natürlich mehrere Bossphasen gibt. Die sind immer mit einer Cutscene unterbrochen. Und nahtlos geht es vom Gameplay in die Cutscene und wieder aus der Cutscene heraus. Und das ist so toll gemacht. Es ist wirklich es ist kein One-Taker wie bei God of War, aber der Einstieg und Ausstieg in und aus diesen Cutscenes ist schön, weil du bleibst die ganze Zeit drin.
Ich wusste das am Anfang nicht und habe immer auf die Fresse bekommen.
Ja, und wir konnten jetzt also das Kampfsystem fleißig testen. Das war echt richtig geil, um es mal wirklich so zu sagen. Der Hauptcharakter, den man hat, das ist halt so ein, also den, so wie ich das verstehe, kann man den nicht customizen. Das ist ein vorgefertigter Charakter, der Cliff. Und Cliff sieht halt so ein bisschen aus wie so ein Allerweltsgesicht, aber mein Gott. Und der hat aber richtig dicke Moves drauf. Hier sieht man ihn gerade klettern wie bei Assassin's Creed oder sowas. Pferdezähmen wie Link.
Ich muss dich kurz unterbrechen. Das ist, man kann sich auch an so Sachen dranhängen. Das ist ein Cliffhanger.
Danke schön.
An dieser Stelle beenden wir es dann. Ja.
Okay. Das war's mit der Gamescom.
Jonas ist Vater, er darf das.
Richtig, ja.
Hat genau. Das Dad-Gen jetzt offiziell in sich.
Und du bist halt, also wir haben es gerade schon von wuchtigen Nahkampfsystemen gehabt und so, also jeder Schlag fetzt richtig rein. Du triffst halt mit einem Hieb, triffst immer 2, 3 Gegner. Du kannst die Gegner packen und dann 10 Meter wegschmeißen. Okay. Hinterher springt Schwert in die Brust. Du kannst den nicht nur so vor die Brust treten, wenn du sprintest, machst du Dropkick, also springst mit beiden Beinen in die Brust. Lauter solche Sachen kannst du an Gegnern hochklettern, an größeren und dann die, wie bei Shadow of the Colossus, bekämpfen. Das ist, macht richtig, richtig Spaß und es ist ein sehr komplexes System, haben wir gemerkt. Gerade der letzte Boss war sehr knifflig, da gab es ein paar Mechaniken, die man dann im großen Open-World-Game nach und nach lernt und die dann wahrscheinlich in so einer Begegnung gipfeln. So reingeschmissen mit einer Stunde Spielzeit waren wir beide so ein bisschen überfordert. Aber tatsächlich kamen die Mitarbeiter an dem Stand auch nicht zurecht. Also wahrscheinlich war da irgendwas kaputt in der Version, die wir da gespielt haben. Es hat ja auch noch kein Release-Datum, kein festes. Wenn jetzt noch die Story stimmt und die Quests passen, also wenn das halt wirklich was Gutes wird, dann könnte Crimson Desert eins der ganz, ganz großen Rollenspiele der nächsten Jahre werden.
Oh.
Ich möchte nur betonen, ich habe den Boss geschafft. Ne? Also.
Ja.
Aber es war wirklich, die Mitarbeiter sind hinterher gekommen, weil Paul hat das auch genau so gemacht, wie sie es vorgeschlagen haben. Das war einfach buggy. Also es war verbuggt. Es ging einfach nicht.
Dankeschön, dass du meine Ehre verteidigst.
Wie hast du es dann geschafft?
Ich hatte eine
bei seiner Vision ging's.
Ach so. Also wir haben uns nicht den Controller geteilt, so wie du es die ganze Zeit im Kopf hast.
Ja, so ungefähr so seid ihr für mich über den Messer gelaufen, so Hand in Hand. Ja, so jeder eine Hand am Controller.
Ihr habt euch auch so einen Pullover geteilt. Ihr seid einfach so ein dynamisches Duo irgendwie. Ja.
Erwischt.
Eine Sache, die noch für unglaublich viel Verwirrung gesorgt hat, vor allem wenn das Spiel jetzt doch noch so viel größer wird und jetzt nochmal für so viel Begeisterung sorgt, was ihr jetzt einmal aufklären könnt. Was ist es denn jetzt in Sachen MMO oder nicht?
Nein.
Überhaupt nicht?
Gar nicht. Singleplayer-Rollenspiel.
Okay, weil ursprünglich...
Singleplayer-Action-Rollenspiel.
Stichwort Marketing, ne? Es wurde ja ursprünglich auch angekündigt in die Richtung als zumindest Shared-World-MMO-RPG. Dann hat man eine Weile nichts gehört. Dann hieß es, ach so, nee, das, da müsst ihr euch verhört haben. Das haben wir sowieso nie gesagt. Das ist mehr so, das ist was ganz Eigenes. Das ist ein ganz eigenes Genre. Und jetzt ist es mehr einfach ein Action-Rollenspiel, oder?
Ja, also... sie haben es ursprünglich geplant als Prequel-MMO zu Black Desert Online.
Ja.
Ist ja auch die gleiche Engine und alles, also deswegen sieht es ja auch fantastisch aus. Aber haben in der Entwicklung gemerkt, dass sich das in eine andere Richtung entwickelt. Also Black Desert Online hat ja auch schon dieses Action-Kampfsystem. Und haben dann irgendwann gemerkt, das ist nicht so, wir wollen dann doch in eine andere Richtung noch mit rein. Und haben es dann erst als Action-Adventure gesehen und mittlerweile ist es aber ganz klar ein Rollenspiel, auch Einzelspieler, weil wir konnten auch schon Menüs und so sehen und da sind auch schon Ausrüstungsteile, Tränke, also ganz klassisch Inventar, Karte, Journal, alles da. Also das ist auf jeden Fall ein ganz klassisches Singleplayer-Rollenspiel, was ja auch passen würde, weil jetzt viele südkoreanische Firmen, die vorher auch in diesem ganzen MMO-Bereich eher waren, ja auch in den Singleplayer-Bereich vorstoßen wollen. Wir hatten jetzt hier Lies of Pi, wir hatten Stellar Blade, also sind ja da in einer illustren Runde.
Mhm. Was ich auch ganz cool fand, nur um das auch ganz kurz dann abschließend zu sagen, es stehen da überall auf so den Schlachtfeldern, auf die man dann kommt für diese Bosskämpfe, sind so Waffen im Boden und so weiter oder in der Wand. Die kannst du alle mitnehmen. Ja. Du kannst zu jeder Axt, die da in der Wand steckt, kannst du, ja, die nehme ich und damit haue ich jetzt den Boss auf die Fresse. Also das war, fand ich sehr, sehr cool.
Ja, das klingt schon echt cool. Jetzt beneide ich euch da drüben auf eurer Couch.
Zu Recht.
Ja, also es soll auch nicht in der gleichen Welt wie Black Desert Online spielen. Es heißt nur jetzt halt weiter so. Ja, also kann man komplett eigenständig spielen und Spaß mit haben. Und das kann man, glaube ich, wirklich, wenn es kommt. Mhm. Sieht auch toll aus. Und dann gigantische Kulissen in den Boss-Arenen, wo dann so gigantische Berge, dann hier noch eine Hängebrücke und da hinter dem Gipfel sieht man noch einen Turm hervorstehen. Ja. Toll.
Ist
toll.
Schon schön.
Sehr schön. Sehr. Wir sind mal ist gespannt, wie das fertige Ding aussieht.
Ey, ist halt so krass die gute Laune-Couch. Das ist absurd. Ich weiß nicht. Wir müssen da jetzt, guck mal, wir müssen jetzt anfangen, da mitzuhalten, Micha. Ich verbreite jetzt ja auch gute Laune.
Okay, Anno.
Ja, und zwar, ich verbreite jetzt verkrampft gute Laune, um damit wir die gute Laune-Couch wegbatteln mit unserer guten Laune. Anno 117. Verkrampfte gute Laune. Nein, pass auf. Das war natürlich, und ich habe jetzt richtig, richtig lang an mich gehalten, das nicht schon von Anfang an zu sagen, weil ich nicht vorhersehbar sein wollte, aber natürlich war mein Highlight der Messe Anno 117. Das war auch das, was ich tatsächlich inhaltlich mitnehmen konnte, abgesehen von Starfield, wo ich den Termin hatte. Ansonsten saß ich hier auch ein bisschen fest, ehrlich gesagt. Aber was ich mitbekommen habe, waren Starfield und Anno 117. Davon habe ich eine Menge mitgenommen, weil ich ja dann auch noch auf dem Event war, zusammen mit den Entwicklern, wo sie dann auch noch mal das angekündigt haben. Und oh, ich bin so begeistert, dass wir wirklich die... Da gibt es überhaupt nichts zu lachen.
Ich freue mich.
Ich bin so begeistert, dass wir da wirklich so exklusive Infos bekommen haben auch. Wirklich die ersten richtigen Infos zu einer ersten handfesten Mechanik, die jetzt angekündigt wurde, nämlich die Romanisierung. Für alle, die das verpasst haben, wir haben zwei Talks dazu. Einen mit Fabiano, der es sich anschauen konnte, und einen direkt mit dem Creative Director, mit dem Manuel Reinherr, das Interview. Könnt ihr euch beides noch anschauen, da steckt alles drin. Aber das war mein Highlight, weil ich... Das Kuriose ist, jeder weiß ja, ich bin ein riesiger Anno-Fan, jeder weiß, ich bin ein riesiger Pharao-Fan und eigentlich sollte man meinen, antikes Anno ist wie für mich geschaffen. Und ich war hyped, als es angekündigt wurde, aber ich war auch richtig skeptisch, genau wegen dieser Kombination, weil ich halt Pharao und Anno als zwei drastisch unterschiedliche Aufbauspiele sehe. Und deswegen habe ich immer gedacht, wie bringt man das zusammen? Klar, ich kann mir Pharao vorstellen oder generell Impressions Games antike Spiele und ich kann mir Anno vorstellen, aber wie Antike in Anno? Und ich war halt auch einfach absurd mit meinem Kopf noch festgefahren auf Anno 1800. Und die Tatsache, dass sie jetzt Sachen verändern, wirklich verändern, Sachen, die sie noch nie gemacht haben und gleichzeitig mit vielen Dingen natürlich ihrer Marke treu bleiben, gibt mir so ein gutes Gefühl gerade.
Aber Veränderung ist immer schlecht.
Ja, ich hasse Veränderung. Deswegen will ich ja auch, dass sie das Raster beibehalten. Ich will nur 45-Grad-Winkel. Ich will Veränderung zu einem verträglichen, verdaulichen Grad.
Ich finde das super spannend, weil es spiegelt das, was ich bei Civilization 7 empfinde.
So, weil, das ist jetzt nämlich deine gute Laune-Couch.
Weil bei Civ war ich super skeptisch, nachdem ich nur von Maurice so eine Stichwortliste mit den Dingen bekommen habe, die er in Baltimore gespielt hat. Die waren ja dort, Ehrenstein-Wallen, um das Spiel wirklich, ich glaube, 4 Stunden lang zu spielen. Und dann schickt er mir so die Sachen, die sie ändern. Und ich sage so, nein, 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 nein. Das ist Hashtag not my civilization.
Halt, stopp.
Halt, stopp, genau.
Wir bleiben alles so, wie es ist.
Genau. Weil sie unter anderem jetzt diese Zivilisationswechsel drin haben. Man spielt einen Anführer, dann aber erst die Römer, dann die Mongolen und dann die Brasilianer spielt. Fiktives Beispiel, aber so ungefähr. Mhm. Weil sie nur noch 3 Zeitalter im Spiel haben, statt wie früher halt deutlich mehr, die dann der Tech Tree unterteilt war, weil sie halt verschiedenste Dinge an den Städten ändern, ne? Es gibt keine Arbeiter mehr und so weiter. Also, es ist wirklich nicht gelogen gewesen, dass sie es angekündigt haben auf dem Summer Game Fest mit einer Revolution. Mhm. Und eigentlich ist es was Gutes, weil sie endlich mal da wieder mehr Bewegung in die Serie reinbringen. Als wir unsere eigene kleine Show gemacht haben, hier unser Showcase, die Fink-Show, stand ich hinter der Bühne ganz lange mit Ed Beach zusammen, weil er für seinen Auftritt viel zu früh war und wir ewig überzogen haben, deswegen musste er ewig warten. Da haben wir nicht nur über die Hurricane- und Tornado-Season in Baltimore gesprochen, die dann immer um sein Haus rumwirbelt im Sommer, was ihm sehr unangenehm ist, sondern auch darüber, warum er diesmal diesen großen Schritt geht. Ne? Also warum sie diesmal so viele Dinge auf einmal ändern und ob das nicht ein bisschen zu riskant ist. Und er sagte, naja, sie haben ihm diese Erlaubnis gegeben, das zu machen, weil Civilization 6 ja auch viele Änderungen gebracht hat, aber nicht so übertrieben viele. Also da musste er noch relativ konservativ sein und jetzt konnte er es halt voll rauslassen. So. Nichtsdestotrotz, ich war skeptisch, bis ich in unserem Talk saß mit Maurice und Stein Wallen, die die ganze Zeit und Writing Bull und all den anderen, die da waren, viel zu viele Ziff-Leute auf der Bühne, absoluter Irrsinn, völliges Chaos, fantastisch, liebe es. Und die mir dann erzählt haben, wie es sich wirklich spielt und wie sie es dann doch auch selber skeptisch waren, aber es doch cool fanden und so wie die das dann erklärt haben, jetzt habe ich Bock, die Schweine. Jetzt muss ich das doch spielen, wenn es nächstes Jahr rauskommt.
Also irgendwie kriegen wir das mit der Gute-Laune-Couch nicht so richtig hin. Wir haben so wütend gute Laune.
Wütend gute Laune, weil es am selben Schweine Tag kommt, jetzt King freue ich mich 2.
Richtig. Ja. Und das ist ja auch noch so eine tolle Story, bevor wir zu Kingdom Come 2 nämlich perfekt überleiten können. Es kommt nicht nur am selben Tag wie Kingdom Come 2. Es kommt auch kurz vor Avowed, die Fabiano erzählt haben, dass sie es extra verschoben haben, um nicht im Herbstgeschäft da so ein bisschen in die Konkurrenz reinzurutschen. Und dann saß Fabiano bei ihnen am Stand und meinte so, ach so, ja, aber also ihr kommt doch dann nur irgendwie eine Woche nach Kingdom Come 2 und Civilization. Und offenbar die arme Frau, mit der er geredet hat, der fiel wohl alles aus dem Gesicht. Weil die das vermutlich erst in dem Moment realisiert hat.
Oh nein.
Und vermutlich war danach Krisensitzung, die Fabiano ausgelöst hat.
Ups.
Daumen drücken, dass sie das gelöst haben mittlerweile. Vielleicht ist immer noch Krisenmeeting. To this day.
Naja, es wäre schön, wenn sie es wieder auf dieses Jahr vorziehen würden, weil ich ja bisher immer gesagt habe, bevor es verschoben wurde, Avowed wird mein Rollenspiel-Highlight 2024. Weil ich mich darauf freue wie ein Schnitzel.
Ja.
Aber jetzt...
Ja.
Ist es dann halt irgendein Spiel, was auch 2025 erscheint?
Richtig, weil 2025 ist ja dann schon Kingdom Come 2 das Highlight, möglicherweise.
Auch, das ja auch ursprünglich dieses Jahr erscheint.
Ja,
aber die wollten dann About aus dem Weg gehen, logischerweise, was mein Rollenspiel-Highlight wird.
Ja.
Ja, so sind sich alle gegenseitig aus dem Weg gegangen auf das gleiche Datum.
Richtig.
Hammer. Und dann sagten alle gleichzeitig, hier ich.
Ja, genau.
Und jetzt sagen alle, oh komm, das ist uns irgendwie nichts, wir verschieben nochmal, sprechen sich aber wieder nicht ab und dann landen sie alle auf dem 14. April oder so.
Und dann kommt GTA 6 und alle so, ah.
Ja, genau, jetzt sagt Rockstar, 11. Februar 2025, GTA 6.
Dann. Und die verschieben es dann auch nochmal, wenn die anderen verschieben, einfach aus Prinzip.
So, Kingdom Come 2. Hat einer von uns das vor Ort gesehen?
Nein, leider nicht.
Leider nicht, oder? Aber
nur den wir Stand, haben, der war sehr schön.
Ja, der war super. Und wir hatten ja Tobi Stolz Zwilling hier. Mit dem haben wir zumindest kurz drüber geredet. Und wir haben mit Fabiano drüber geredet, der es vor Ort gesehen hat. Also frische Infos aus dritter Hand kommen jetzt von dieser Couch.
Nee, ich habe es gesehen auf dem Laptop, den Tobi dabei hatte.
Ja,
also ich habe die Demo gesehen.
Ja.
Und ich meine, man kann es sich ja komplett anschauen. Wir haben das ja alles schon als Video auch online. Aber was mich am meisten oder was mir am besten gefallen hat eigentlich ist dieser Ritt durch Kuttenberg und die Szene in Kuttenberg selbst, in dieser Stadt halt, in dieser größeren, in der man da unterwegs ist, die sehr lebendig wirkt in dem, wie die Einwohner auf dich reagieren. Also, dass du dann an denen vorbeilaufen kannst und dann sagt jemand zu dir, hey, schlimmes Gesicht oder sowas, ja, was man halt so sagt. Also ein bisschen das Elder Scrolls-Feeling. Wo es einfach dazugehört, wenn du dich durch eine Stadt bewegst von der NPCs, dass sie dich halt ein bisschen von der Seite anlabern oder dass sie sagen, hey, Mensch, was du da gemacht hast da drüben in dem Ort, war aber nicht okay, so ungefähr. Mhm. Also, dass die Spielwelt so ein bisschen auf dich reagiert. Bis hin zum Beispiel, dass wir schon kannten, dass du Kleidungsstücke auf den Boden werfen kannst. Du kannst, wie war es, einen Hut auf den Boden werfen und dann kann es halt passieren, dass jemand anders den aufnimmt, ein NPC, und sich aufsetzt.
Ja.
Also kannst du diese ganze Stadt mit Hüten versorgen irgendwann.
Und ich habe ja schon gesagt, du kannst ja auch noch, das sind ja zwei verschiedene Mechaniken, Leuten ihre Sachen natürlich klauen, zum Beispiel ihre Hose, wenn sie irgendwo liegen und schlafen, und du sagst, Hose, nimmst die Hose mit. Und mein Ziel, mein persönliches großes Ziel, das habe ich auch Tobi schon gesagt, und er hat gelacht, als wäre das machbar. Er hat auf eine machbare Art gelacht. Mein persönliches Ziel in Kingdom Come 2, schwieriges Wort auch, Kingdom Come 2 ist, jemanden vollständig neu einzukleiden. Also schrittweise.
Ich dachte, du wolltest jetzt ganz Kuttenberg entrufen.
Ja, ganz Kuttenberg.
Alle ohne Hose.
Ja,
aber alle ohne Hose, genau.
Ja, okay.
Alle Hosen in Kuttenberg.
Okay, neuer Plan. Das heißt
ja Kuttenberg, weil den alle Kutten tragen.
Ja.
Wir löschen doch mal alles, was ich gesagt habe. Neuer Plan. Schritt 1, Kuttenberg enthosen. Schritt 2, alle neu einkleiden. Schritt 3, Profit.
Ja.
Das wäre mein neuer Plan. Genau darüber haben wir auch backstage gestern mit Valentin von RBTV gesprochen, der gestern bei uns war. Und da haben wir noch kurz über Kingdom Come geredet, weil er dreist in unseren Starfield-Slot mit seinem Kingdom Come-T-Shirt gekommen ist. Und haben genau darüber geredet, dass wir uns das ja gewünscht haben, dass es ein bisschen mehr als der erste Teil noch diesen Sandbox-Aspekt auslebt. Und das sieht nämlich wirklich jetzt aktuell gut aus von dem Stand, den wir sehen konnten.
Ja.
Dass sie da noch mehr in die Richtung gehen.
Ja, tatsächlich. Und auch, dass es halt ne, vielleicht ein bisschen mehr zu erkunden gibt in der Welt. Ne? Da drüben ist eine Ruine, dann gucke ich doch mal, was da abgeht. Schleich mich rein vielleicht, schleich mich an den Wachen vorbei. Oder also das sind so die zwei Dinge, weil Story können sie, das war im ersten Teil schon okay, das wird jetzt auch wieder okay sein. Aber dieses Ganze, ne, ein bisschen mehr in der Welt rumgucken, was ich da so finde, plus halt einfach mehr lebendige Kulisse, mit der ich Enthosung betreiben kann. Das ist genau das, was ich mir erhoffe von dieser Fortsetzung. Das ist mein Rollenspiel-Highlight 2025.
Ja.
Nach About.
Möchte ich dann aber auch im Fazit hören, ne? Enthosung perfekt.
Die Enthosung von Kuttenberg.
Wow.
1A.
Oh mein Gott, die Enthosung von Kuttenberg. Das klingt, also es klingt wirklich wie A, ein Film, B.
Ja, so ein Sat.1-Film.
Ja, so ein, oh, nee, so ein Terra X. So eine Terra X-Doku.
Oh, ja, so
ja.
Doku,
ja.
So ein Fall.
Ja.
Von so einem historischen Ereignis, die große Enthosung
die
von Kuttenberg.
Mit so Mittelalterbildern, gebaut ins Skriptorium in dem neuen Spiel der dass wir, hey, es läuft einfach, manchmal läuft es einfach, wir haben so einen Fluss jetzt.
Einfach, jetzt sind wir drin.
Aber das muss ich einfach sagen, weil das auch eines meiner Highlights war, weil wir ja für die Find Your Next Game Show uns haben Gameplay schicken lassen von Spielen, die wir zum Teil noch nie gesehen haben, weil es ja Gameplay-Reveals waren. Und dann hatte mich der polnische Publisher von denen angeschrieben, nicht mal mich, sondern Fritz. Und Fritz hat es mir weitergeleitet und dann kamen wir so ins Gespräch. Und die sagten so, ne, wir haben das neue Spiel der Inculinati-Macher. Und ich so, Inculinati kenne ich. Nehm mal, das klingt cool. Ja, es ist so ein Spiel, da hat man so einen mittelalterlichen Workshop. Da kann man irgendwie so Bilder machen, so mittelalterliche. Und das ist sicher lustig, da geben wir euch den Gameplay-Reveal bei eurer Show. Und ich so, ja, schickt doch mal. Und dann schicken sie dieses Gameplay. Und es ist so genial, wie sie da aus, also guckt es euch an, ne, für alle, die es noch nicht gesehen haben, aber wie sie dann aus irgendwie den Ohren von Hasen andere Körperteile machen auf ihren Bildern oder überhaupt irgendwelche besoffenen Hasen, die irgendwie im Boot liegen und sich da über die See schippern lassen und sonst was. Und das kannst du nutzen, nicht nur um im Spiel selber Aufträge zu erfüllen von Monarchen oder anderen vermögenden Bewohnern oder so, sondern du kannst auch Memes bauen und an deine Freunde schicken. Das heißt, alle E-Mails und Nachrichten, die wir in Zukunft von Maurice Weber bekommen, sind ins Skriptorium gebaut.
Was will man mehr?
Ja.
Mails von Maurice Weber, gut. Müsste ich erstmal eine bekommen.
Das ist wahr.
Ich war noch nicht wichtig genug für ihn.
Das ist schon, du, das ist niemand. Maurice schreibt sich nur noch selbst Mails.
Ich habe jetzt angefangen mit Magic zu spielen. Also, vielleicht er ist ja auch großer Magic the Gathering-Fan.
Darfst du ihm bald die Füße küssen.
Sowas.
Aber das stimmt, das hat mich auch positiv überrascht. Weil ich muss sagen, dass Inculinati zwar vom Style her und von der Idee mich schon überzeugt hat, aber ich hatte nicht wirklich das Bedürfnis, es zu spielen, weil ich einfach jetzt nicht so ein großer Rundenstrategie-Fan per se bin.
Ja.
Deswegen hat es mich einfach nicht so abgeholt. Und dann habe ich jetzt das neue gesehen, Skriptorium, und dachte, Alter, das ist es doch. Das ist genau das Inculinati, was ich nicht bekommen habe. Nämlich mit der Art Spiel, die ich gern spiele, Dienstleistungen im Mittelalter. Ich sage nur...
Ja.
Potioncraft. Danke. Ich sage nur Spieltitel, den ich vergessen habe. Potioncraft.
Ja, hier mein Lieblingsspiel, wie hieß es noch?
Hier mein Oblivion, irgendwas mit, naja.
Ja.
Nee, Potioncraft, weil ich liebe Dienstleistungen in Mittelalter-Simulationen. Ja, sehr spezifisch, aber mein Lieblingsgenre.
Und wir haben ja gesagt, Sie haben einfach aus dem Editor, den Sie benutzt haben, um Inculinati zu bauen, ein Spiel gemacht. Also wie genial.
Absolut.
Ja.
Ich muss sagen, ich finde es super, super schade. Ich habe wirklich fast keine so kleinen Indie-Perlen abseits von unserer Thing-Show gesehen. Also in der Arena oder so konnte ich mich fast gar nicht bewegen. Bin vorhin kurz durchgelaufen, fast versehentlich. Musste aufs Klo, Entschuldigung, ich bin auch kurz, habe dieses Land verlassen. Und bin da fast versehentlich durchgelaufen und habe gesehen, wie coole Spiele schon wieder da ausgestellt waren, wie divers die schon wieder sind. Allein vom Style, vom Genre, ich wäre am liebsten bei jedem Stand stehen geblieben. Leider nichts davon mitgenommen, aber
Mein Favorit, wir haben die ja alle tatsächlich kuratiert für unseren Indie Award.
Ja.
Und auch nominiert zum Teil. Also wir hatten ursprünglich viel mehr Spiele hinter den Kulissen nominiert als die 5, die es dann am Ende geworden sind. Und da auch natürlich die Entwickler gebeten, Pitches zu schicken. Haben nicht alle dann noch geschafft, aus Zeitgründen einfach. Aber mein kleiner Liebling war Hieronymus. So eine Art Myst in der Gedankenwelt von Hieronymus Bosch. Auch wieder mittelalterlich. Ne? Von
aber
diesen
geil, ja.
Sehr grotesken, ja, ja. Von diesen grotesken Malereien. Und die erkundest du quasi aus der Ego-Perspektive in so eine Art Myst-Klon.
Also in 3D super aus. Auch dann, geil.
Ja, also wow. Sieht super aus, sieht spannend aus und hat einfach fantastische Artworks, deren Inhalt ich jetzt nicht wiedergeben kann, weil verstörend.
Aber dann auch
es schauen
so ein bisschen,
ja noch Kinder zu. Aber
das klingt ja auch ein bisschen
Idee.
Ach, Jonas, du hattest auch ein Video dazu gemacht. Talos Principle.
Ja.
Talos Principle war auch so ein fantastisches Spiel, was ja auch so dieses Philosophie-Thema, Rätsel, Mystartige, aber in 3D halt hatte. Das klingt ja voll danach. Ich bin begeistert.
Ja, nur halt mit Groteske.
Ja, ja. Naja, Talos Principle war auch ein bisschen grotesk, aber mega. Noch grotesker halt, ja.
Oh.
Ich kann auch grotesk, Stichwort grotesk, ich habe es leider nicht anspielen können, weil ich bin ja nur durchgelaufen. Aber ein Spiel, was wirklich allein visuell... den kleinen Shoutout haue ich jetzt einfach mal raus, weil da bin ich so gespannt drauf. Und ich habe im Vorbeilaufen mir noch die Visitenkarte mitgenommen und gucke mir das jetzt zu Hause mal in Ruhe an, was das ist. Aber Psychotic Bathtub habe ich gesehen in der Indie Arena. Das sah ja so cool aus.
Was ist das?
Das ist genau die Art Spiel, über die ich einfach beruflich nie reden kann, weil das nicht große Zielgruppen absteckt. Aber das ist genau die Art Spiel, die ich mir privat angeguckt habe, als ich noch privat zur Gamescom gegangen bin. Ganz, ganz tolles Spiel in einem mega coolen Style, so handgezeichnet, so ein bisschen so buntstiftartig fast schon, so richtig, richtig schön filigran gezeichnet, ganz toller Style, wie in so einem Bilderbuch irgendwie. Und dann aber so ein bisschen auch grotesk, düster, skurril so ein bisschen. Mhm. Und dann hatte das so ein, ich habe nur so ganz kurz über die Schulter geguckt, so ein ganz spannendes Interface, wo du so deine eigenen Gedanken gehört hast und du konntest irgendwie... du hast gesehen, wie du deine Augen zu hast. Es war ganz süß, die Entwickler haben noch so einen Zettel unten dran geheftet, weil die Anweisung im Spiel war, close your eyes. Und der Zettel unten besagte, please don't actually close your eyes. Aber du schließt halt im Spiel deine Augen und du siehst so ein Interface, wie du deine Augen geschlossen hast und über dir so deine Gedanken auftauchen. Und dann kannst du gedanklich antworten oder entscheiden, deine Augen zu öffnen und so. Und dann öffnest du deine Augen und liegst einfach in so einer Badewanne, die irgendwie mit Blut gefüllt ist. Und dann kannst du irgendwie so entscheiden, was deine Gedanken sind. Und dann habe ich nur noch gesehen, wie deine Gedanken waren. Wünschtest du, es wäre Blut? Und dann kann man sagen, nein. Und dann sagen deine Gedanken, gut, es ist kein Blut. Und dann dachte ich, verdammt, ich muss weiter. Aber das sah cool aus. Es ist ein bisschen, ist so ein kleines, glaube ich, so ein bisschen Horror-Story, skurril Adventure. Naja. Gut, ich wünschte, ich hätte es nicht erzählt. Ich werde angeguckt, als wäre ich verrückt.
Ist sicher cool.
Klingt gut. Klingt gut.
Den Shoutout wollte ich noch geben.
Ich fand es schade, dass man The Plucky Squire nicht anspielen konnte. Ja. Da sind wir am Stand vorbeigelaufen. War sehr süß. Da konnte man sich so die Mütze aufsetzen und Fotos machen. Es wurde ein bisschen Gameplay gezeigt. Schade, ich hätte es gerne kurz gespielt, weil das sieht ja auch noch total süß aus. Das ist ja auch ein Bilderbuchspiel tatsächlich. Du spielst ja eigentlich einen Ritter in einem Bilderbuch, der halt der tollkühne Held ist oder wie auch immer. Und dann irgendwann läufst du halt von der Seite des Bilderbuchs runter und läufst dann im Kinderzimmer umher. Und das sieht so charmant aus. Erinnert mich sehr so vom Gefühl her so ein bisschen an Tunic. Ja, und Tunic war schon toll. Von daher, Plucky Squire ist auf meiner Liste auch noch ganz oben.
Mhm. Ja. Auf meiner Liste ganz oben sind noch Spiele, von denen Entwickler einfach gesagt haben, hey, erinnerst du dich noch daran? Wir machen es einfach nochmal. Und das ist einerseits Command & Conquer mit Tempest Rising, das ich hier gegen Maurice gewonnen habe, wie alle bestätigen können. Nein, ich habe es verloren. Okay, komm, bleiben wir bei der Wahrheit. Aber es ist ein super gut zu spielendes Echtzeitstrategiespiel wie Command & Conquer. Mit Einheiten, die halt 1:1 aus anderen Spielen einfach raus inspiriert sind. Der Belagerungspanzer wie in StarCraft, der Tarnpanzer wie in C&C, das Rekrutierungsgebäude der einen Fraktion sieht aus wie die Hand von Nord. Die Zwischensequenzen sehen 1:1 aus wie die von C&C damals, nur halt nicht mit echten Schauspielern, sondern mit so computergenerierten Figuren. Also, und sie machen da keinen Hehl draus. Wir haben ja gefragt, warum macht ihr das? Warum macht ihr einfach ein neues Command & Conquer? Und sie sagen, es gibt ja keins mehr. machen halt unser eigenes.
Macht ja sonst keiner. Irgendwer muss ja.
Und
ja
das
machen.
Ist so legitim, finde ich einfach. Ne?
Ja.
Und das Zweite, was ich jetzt erst kurz entdeckt habe auf der Future Games Show, als ich die mal durchgeguckt habe, war Zero Space. Das ist einfach normal StarCraft. Die werden auch beraten von StarCraft-Profis, irgendwie von so Sportlern, nehme ich an. Und das hat so eine Kampagne, die auf so einer offenen Galaxiekarte spielt, wo man selber entscheiden kann, ein bisschen, wo es weitergeht. Story-Missionen, gibt Nebenmissionen, gibt halt dann irgendwie noch so Begleiter-Quests auch, wenn man so eine Charaktere, so eine Charaktertruppe aufbaut irgendwie auf dem Mutterschiff. Bisschen wie Mass Effect, sagen sie. Muss man am Ende gucken, ob das cool wird. Ich weiß nicht, ich habe bisher nur einen Trailer davon gesehen. Aber wenn ich schon die Spielszenen sehe, ist es einfach nochmal StarCraft. Und das, ich bin inzwischen im Alter, wo ich sagen kann, es ist schön, dass Spiele von damals einfach nochmal gemacht werden,
ja.
Weil
ja.
Neue Sachen und Veränderungen ist immer schlecht.
Ja, ich denke auch immer, StarCraft ist noch gar nicht so lange her mit den letzten beiden Erweiterungen. Das stimmt auch gar nicht. Das ist schon fast 10 Jahre wieder her.
Ja.
Also,
ja.
Es kam jetzt ja auch Stormgate raus vor 1-2 Wochen oder sowas. Hieß doch so, oder? Stormgate, was ja auch versucht, StarCraft 3 zu sein, und die sind damit ein bisschen auf die Nase gefallen.
Die sind ein bisschen auf die Nase
also,
gefallen,
Es ist kein fürchterliches Spiel oder so, bei weitem nicht, aber es ist nicht so toll, wie sich alle gewünscht haben, dass es wird. Ist so ein bisschen, macht schon Spaß, aber es fehlt zum Beispiel eine Kampagne und so weiter. Und,
Wie gesagt, bei Zero Space wäre ich jetzt auch noch vorsichtig, das hat bisher nur einen Trailer bekommen, da weiß man nicht, ob sich es am Ende wirklich unspielt, Beratung durch E-Sportler hin oder her.
Ja.
Bei Tempest Rising, das haben wir jetzt gespielt, da gab es ja auch schon eine Demo, die für alle spielbar war auf Steam, von 2 Kampagnenmissionen. Da würde ich sagen, das ist echt sauber, das ist ein schönes, neues Command & Conquer. Und warum nicht? Ich meine, sogar der Rohstoff fängt mit T an, den man im Spiel erntet. Nämlich Tempest statt Tiberium. Also, ist wundervoll.
Es ist wundervoll. Falls ich übrigens so circa vor einer Minute dabei erwischt wurde, wie ich gelacht habe, es lag nicht an deiner leidenschaftlichen, an deinem Plädoyer, sondern daran, dass mir die Regie einfach ins Ohr geatmet hat gerade. Ich habe gerade so ein bisschen, um mal kurz die Metaebene zu eröffnen, weil ich wollte gerne abschließend nochmal die Metaebene eröffnen nach den Spielen, nach unseren Spiele-Highlights, unsere Metaebenen-Highlights. Überleitung dazu ist dieses Metaebenen-Erlebnis gerade, wie die Regie einfach nur den Sprachkanal zu mir aktiviert hat, aber dann nichts gesagt hat, sondern mir nur ins Ohr gehaucht hat, wie so ein verrückter Anrufer. Ich musste ein bisschen lachen.
Apropos, alles Stalker 2.
Die Regie sagt Entschuldigung.
Sehr gut.
Ah, wow.
nein, das war sehr schön. Danke, Phil. Ich wollte abschließend sagen, dass natürlich abgesehen von den Spielen wirklich ganz, ganz ehrlich, die Menschen auf der Messe einfach jedes Mal mein Highlight sind. Also sei es irgendwie, dass wir hier alle zusammenkommen, was jedes Mal wahnsinnig schön ist. Sei es, dass ich zum Beispiel Leute sehe wie Jonas, Kollegen, die nicht in derselben Stadt wohnen, die wir dann endlich hier auf der Couch haben und die gute Laune verbreiten. Oder Kollegen irgendwie von anderen Outlets, von RBTV und anderen Podcasts und Schlag mich tot und Kollegen aus der Entwicklerszene und Publisher und was nicht alles. Leute, mit denen man total viel Kontakt hat und die man dann endlich sieht.
Ich habe Casper Van Dien endlich getroffen, zu seiner großen Freude. Den Hauptdarsteller von Starship Troopers, der mir hinter der Bühne erzählt hat bei der Fink-Show, wie die Airline sein Gepäck verloren hat.
Was Leute dir alles erzählen.
Das weiß sonst keiner. Das ist eine exklusive Info von Casper Van Dien direkt an mich.
Sie
und jetzt
dir auch
in die Welt.
Sie erzählen ja auch immer nur persönliche Dramen. So, ja, mein Haus ist leider vom Hurricane weggefegt worden.
Das sind so Themen, die ich anziehe in Smalltalks, die ich mache. Na, was ist das größte Drama, was Ihnen vor kurzem passiert ist at Beach? Ach, der Wald, in dem ich immer jogge, wurde von einem Hurricane plattgelegt. Ja.
Ja, naja. Und abschließend.
Lass uns über Civilization 7 reden, habe ich dann gesagt. Nein.
Ach so, jetzt.
Nicht
ach so,
zu dir jetzt.
Klar, wir können noch mal anfangen über Civilization 7.
Wir fangen jetzt mal von vorne an.
Fangen wir mal neu an. Weil das war mein Messestart, Civilization 7. Wir fangen jetzt einfach noch mal von vorne an.
Ja.
Nee, abschließend wollte ich noch sagen, die Leute, die man natürlich trifft, die uns zuhören, die uns zuschauen und die uns lesen und die jetzt zum Beispiel hier gerade vor der Bühne sitzen oder die Leute, die uns anquatschen und einfach super lieb sind. Und ich freue mich so, euch mal zu sehen und zu wissen, was sind das für Leute, die uns zugucken. Und es ist jedes Mal toll. Ihr seid ganz fantastisch. Wir freuen uns immer sehr, euch zu treffen.
Was sind das für Leute?
Was sind das eigentlich? Also,
weiß
seid
man
ihr
da
okay?
Was?
Ja, so, das war noch mein abschließendes Highlight.
Ja.
Letztes Wort nochmal an euch.
Ich muss nochmal sagen, die Stände waren toll. Also ich habe gehört, dass die Stände im letzten Jahr, wo eher ein bisschen kleiner waren, dieses Jahr waren echt so viele gigantische Booths dabei. Pillars of Eternity hatte einen tollen Stand. Dune Awakening hatte diesen riesen Sandwurm, der Doomslayer hatte, stand da groß, man konnte es nicht spielen, aber großer Doomslayer. Crimson Desert hatte einen Riesenstand, Monster hatte einen Riesenstand. Ja. Also die Stände, wenn man hier mal so durch die Hallen geht, die sahen immer toll aus. Und ich wünschte wirklich, ich wäre hier jeden Tag einfach die ganze Zeit da, um hier wirklich alles einmal abzuklappern. Mhm. Wenn ihr mich nächstes Jahr nicht beruflich auf die Gamescom zerrt, dann gehe ich halt privat hin.
Gut so.
Das, was Paul sagt.
Nein, du musst jetzt hier abschließen. Du musst abschließend nochmal deinen Sonnenschein verbreiten hier.
Nein, ich fand's sehr schön, weil es für mich persönlich auch das erste Mal wieder seit längerer Zeit ist, wo ich mich mit vielen aus der Branche auch wieder treffen kann, mit vielen Freunden, die ich wegen Corona auch davor und dann wegen Elternzeit etc. lange nicht sehen konnte. Das ist für mich echt ein Highlight. Ganz, ganz viele Menschen, die ich richtig, richtig gern habe, wiederzusehen. Leute, die ich kenne, aber noch nie in Fleisch und Blut gesehen habe, es erstmal richtig zu treffen. Also, super. Einfach schön.
Super, einfach schön.
Jonas Gößling,
2024.
Gamescom 2025, auch super und schön? Fragezeichen.
Ich nehme auf jeden Fall ganz viele... zu viele Spiele mit, die ich spielen muss.
Oh ja.
Das ist leider jetzt das Problem. Ich war bei vielen Sachen sehr skeptisch, habe jetzt aber Dinge gesehen, die mir einfach zu gut gefallen haben. Wenn ich mir dachte, oh mein Gott, jetzt musst du Dune Awakening mal spielen. Das ist so ein typisches Funcom-Sandbox-Ding, was nach 2 Wochen keinen Spaß mehr macht. Aber ist scheißegal, 2 geile Wochen. Ne? Kingdom Come muss ich spielen, Civilization muss ich spielen. Tempest Rising spiele ich jetzt schon irgendwie mit Maurice, wo wir schon ausgemacht haben. Wir müssen es weiterspielen. Das heißt, wenn uns niemand dabei zuschaut. Also... ich brauche mehr Lebenszeit. Ich brauche Klone.
Und diese Couch endet, wie sie begonnen hat, mit gestresster guter Laune.
Ja.
Es sind zu viele gute Spiele. Ich bin gestresst. Mein Gott, jetzt weiß ich auch nicht weiter. Gestresste gute Laune, gestresste Freude. Nein, ich sag schon mal Dankeschön. Das Programm geht hier natürlich noch weiter kurz. Aber für alle, die uns zum Beispiel als VOD konsumiert haben, gebe ich schon mal ein abschließendes Gamescom-Dankeschön raus. Und... freue mich. Aber ich habe versucht, eine saubere Abmoderation für das VOD hinzubringen. Naja. Und freue mich.
Und
the
gut.
End.
Und tschüss.
Gut.